Ferrari hat in Sandfurt vielleicht ein Podium, womöglich sogar Platz 2 weggegeben. Ja, Teamquerellen haben es möglich gemacht. Wir kommen, gehen gleich drauf ein.
Auf jeden Fall. Und Max Verstappen, ja, der hat seinen vorerst letzten Heim-Grand Prix schon, ja, in Runde 1 in der Wand beendet. Das war richtig, richtig übel. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Lando Norris hingegen hat gezeigt und bewiesen, warum er Weltmeister ist. Fantastische Leistung. Über all das und noch viel mehr sprechen wir jetzt in unserer Analyse des Niederlande-Grand Prix.
Ja, und dann reden wir als erstes mal natürlich über das Podium. Zwei Mercedes-Fahrer, ein McLaren-Pilot, und das hat man jetzt vielleicht irgendwo kommen sehen können, ja. Und vor allem, wenn man auf die Formkurve diese Saison anschaut, dann hat es bei den McLaren-Piloten eigentlich Lando Norris sein müssen, fast schon. Der ist ja von der Pole gestartet, hat dann beim Neustart aber dann auch die Führung an Kimi Antonelli verloren. Kurzzeitig dann erst auf den harten Reifen ist der McLaren so richtig aufgewacht, aber halt auch wirklich so richtig und nicht wie im Sprint noch, als Norris dann ja größere Probleme hatte. Er hat dann auch einen längeren Stint gezogen. Er hat dann Antonelli in Runde 54 dann sehr, sehr schön außen überholt in Kurve 1 und dann auch Hamilton kassiert. Also es war wirklich eine meisterhafte Vorstellung, eine weltmeisterliche Vorstellung, kann man auch ganz deutlich so sagen. Und Lando Norris, der liefert, wenn das Auto passt. Ja, bei Piastri hat nicht alles gepasst, da kommen wir auch noch gleich dazu. Aber Norris war schon extra klasse und da können wir auch jetzt an der Stelle auf die Fahrernoten, die als nächste Folge kommen, verweisen. Da kriegt er sicherlich eine Höchstwertung.
Ich habe dir gestern ja schon geschrieben, direkt nachdem ich das Rennen gesehen habe, das war abends Lando Norris 15 von 10 bei mir. Gibt's natürlich nicht, aber es war wirklich sagenhaft. Gerade die von dir erwähnten Überholmanöver waren ja wirklich allererste Sahne. Ganz, ganz großes Tennis hat er da gezeigt. Ja, im späten Virtual Safety Car, es kam ja kurz vor Rennende dann nochmal eins, ist er draußen geblieben, hatte ein bisschen Zweifel, hat mit seinem Team dann am Funk bisschen gequatscht, da haben sie nicht vielleicht doch reinkommen sollen, aber da war das VSC dann doch schon zu Ende. Er musste es durchziehen und das hat er geschafft, hervorragend, ja. Nach dem Rennen war er entsprechend auch, ja, im besten Sinne bedient, ja. Er hat gesagt, das war einer meiner besseren Siege. Wir mussten richtig, richtig hart dafür kämpfen. Das haben sie getan und ich eröffne gleich mal kurz unsere Analyse hier damit, dass das gar kein Selbstläufer war, dieser Sieg, ja. Nee. Denn im Sprint sah es noch ganz anders aus. Da war Norris in einer hervorragenden Position eigentlich. Ist im Sprint selber aber ein bisschen zurückgefallen, sowohl was die Pace anging, er hat dann auch noch eine Position gegen Leclerc verloren und im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Oscar Piastri hat er dann mit natürlich seiner Mannschaft, seinen Mechanikern die richtigen Lehren daraus gezogen. Sie haben das Auto dann nach dem Sprint zum Qualifying hin entsprechend angepasst, verbessert und im Rennen ging das Ding ja dann wie eine Granate, auch im Qualifying schon, Pole Position für Lando Norris. Also nach dem Sprint hat er eigentlich eine weiße Weste behalten, mehr oder weniger, oder?
Auf jeden Fall. Und das zeigt auch, dass er gut mit dem Team zusammengearbeitet hat, dass seine Mechaniker ihn gut verstehen, dass er die richtigen Rückmeldungen gibt. Bei Piastri scheint das alles nicht so gut funktionieren. Auch der hat im Sprint eine Position eingebüßt im Vergleich zu seiner Quali, zu seinem Quali-Ergebnis. Und da muss man auch sagen, es war ja zugegebenermaßen sehr, sehr nah beieinander alles. Am Ende, ja, innerhalb von weniger als einem Zehntel das Ganze zwischen Norris und Piastri im Sprint-Quali und dann im Renn-Quali, da war Piastri dann zwar auf Platz 4, Norris, wie gesagt, von der Pole, aber auch da nur eineinhalb Zehntel dazwischen in der letzten Runde. War eng, aber das war ja eigentlich immer so in der Quali. Gap, also die Schere geht eigentlich dann immer im Rennen auch zwischen den beiden und diese Saison tatsächlich, das hatten wir mehrmals auch schon als Thema gehabt, relativ deutlich, vielleicht so deutlich wie eigentlich noch nie, seitdem die zwei Teamkollegen sind. Vielleicht die Rookie-Saison ausgenommen, aber okay, da war ja Piastri sowieso am Überperformen für den Rookie und hat direkt mal ein paar Duftmarken gesetzt. Gelingt ihm aktuell nicht mehr so gut. Muss man mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Aber da kann man auf jeden Fall sagen, müssen wir mal beobachten. Für mich Piastri auf jeden Fall auf dem Weg zur Nummer 2, wenn das so weitergeht. Temporär ist das definitiv und ja, der Status als 1B oder Doppel-1-Fahrer sozusagen ist nicht mehr so wirklich gerechtfertigt, wenn man diese Saison nimmt.
Muss man positiv sehen, dann sind die Papaya Roots auch kein Thema mehr, glaube ich, erstmal für die nächsten Rennen.
Wird Piastri sicherlich nicht freuen, aber ja, reden wir mal ein bisschen über Antonelli.
Schauen wir doch mal, wer noch auf dem Podium gelandet ist am Ende des Rennens. Ne?
Richtig, genau. Antonelli, zwei Superstarts gehabt, erst Russell, dann Norris überholt. Russell hat ja, da kommen wir auch noch gleich drauf zurück, schlechten Start hingelegt. Ja, bei ihm war es ein bisschen umgekehrt wie bei Norris. Zweiter Satz hart Reifen, dann Probleme mit den Hinterreifen bekommen. Das hat man dann auch gesehen. wenn man das Auto in manchen Kurven beobachtet haben. Das Virtual Safety Car, das dann spät ausgelöst worden ist, das hat ihm dann auch frische Softreifen beschert. Das hat ihm sehr geholfen. Mercedes hat ihn dann, weil er auch die bessere Pace hatte, im Vergleich zu Russell, dann auch vorbeigewunken, ist dann Zweiter geworden. Platz 1 war illusorisch, wäre nicht mehr drin gewesen. Antonelli selber hat gesagt, ab dem zweiten Stint habe ich das Gefühl für das Auto verloren, bin stark gerutscht. Er hat ja dann auch das mehrmals am Funk dann auch gesagt. Also Antonelli hat da wahrscheinlich maximiert an dem Wochenende und so sind wir es eigentlich von ihm gewohnt. Und auch da sei wieder gesagt, Dave, der Typ wird jetzt bald 20, aber wäre der jüngste Weltmeister auf jeden Fall weiterhin natürlich und macht schon echt viel Rabatz dafür, dass er so jung ist und kaum Fehler.
Das stimmt, wir müssen trotzdem relativieren, bis zum Qualifying kann man ja sagen, oder eigentlich nur bis zum Rennen erst, ja, saß er nach einem Wochenende für Russell aus, ja, der hat sich die Sprintpole geholt, wenn ich richtig liege, er hat den Sprint überzeugend gewonnen, er war dann auch im Qualifying auf P2, also vor Antonelli noch, eigentlich sah es sehr gut aus, eine starke Rehabilitation nach der Sommerpause für Russell und das nötige Blasen zur Aufholjagd auf seinen eigenen Teamkollegen und WM-Lieferanten. Wieder natürlich, aber im Rennen lief's dann, naja, mal wieder nicht ganz so gut. Grundsätzlich, ja, zum Rennen müssen wir übrigens sagen, es war ja zu jedem Zeitpunkt mega spannend. Davon ganz abgesehen, aber wir hatten wirklich zu jedem Zeitpunkt des Rennens, glaube ich jetzt, ohne es geprüft zu haben, alle drei Reifentypen irgendwie an irgendwelchen Autos. Dementsprechend riesig war die Strategievarianz mit dann letztendlich ja zwei Virtual Safety Cars, kam da eh noch mal ein bisschen Würze rein. Das war spannend und entsprechend hat es auch die Mercedes-Fahrer getroffen. Sie waren auf unterschiedlichen Strategien. Russell hat dann versucht, durchzufahren bis zum Ende. Antonelli kam kurz vor Ende eben noch mal rein in der zweiten VSC-Phase und hat sich Softreifen geholt. Dementsprechend war die Sache dann eigentlich klar. Die weichen, neueren, frischeren Reifen waren deutlich besser als die alten Hartreifen, die da Russell am Auto hatte. Aber es hat nicht mehr gereicht, um die harten Reifen am Auto von Lando Norris da irgendwie noch zu gefährden für Antonelli. Und das muss man natürlich auch sehen. Ja. Der Russell hat die gleiche Strategie gefahren wie Lando Norris dann hinten raus. Und Lando Norris hat es deutlich, deutlich besser gemacht. Trotzdem, ich glaube, mit P2 wird Antonelli zufrieden sein. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich denke, das ist für ihn schon Schadensbegrenzung. Beide WM-Kontrahenten, sowohl Russell als auch Hamilton, sind da hinter ihm gelandet.
Ja, auf jeden Fall. Was noch interessant war, man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ob Russell im Sprint und Sprintquali so gut ausgeschaut hat, weil Antonelli natürlich ein paar Probleme hatte. Der hatte sich ja dann auch zwischenzeitlich den Unterboden beschädigt. Und in der Quali zum Sonntag, da war er ja 1.000. nur hinter Russell. Also das war super, super extra knapp, wenn ich das hier richtig sehe. Ich schaue gerade nochmal drauf.
Nee, 2,65 zu
2,96, also, ja. Also, naja. Ja, 34.000. waren es. Das war nicht viel. Also das macht fast keinen Unterschied tatsächlich.
Wimpernschlag.
Also, genau, also war dann trotzdem natürlich für Russell ein Erfolg davor, Antonelli sich zu qualifizieren. Zeigt auch mal wieder, wenn die Autos funktionieren, dann sind die eigentlich fast gleich stark. Das Problem war, dass Russell vor allem im Rennen am Anfang Probleme hatte. Er hat da durchdrehende Räder gehabt Start, hat da viele Plätze verloren. Charles Leclerc gleichzeitig einen Raketenstart gehabt, kommen wir auch noch gleich drauf. Mhm. Und hat dann Deployment-Probleme gehabt am Anfang vom Rennen, wo er dann aufgefressen worden ist. Also auch da wieder irgendwie bei ihm, das mit dem Auto funktioniert nicht so wie bei Antonelli. Das ist schade und wir sagen es immer wieder, wir wünschen uns, dass das nicht mehr so ist und dass Mercedes endlich mal in den Griff bekommt, weil es ist einfach blöd, wenn du zwei solche Topfahrer hast und dann solche Sachen passieren. Ich will diese legendären Duelle haben, wie wir sie vielleicht von Prost und Senna kennen und das kriegen wir bei denen bestimmt, wenn die Autos einfach passen. Vielleicht nicht jedes Rennen, aber sicherlich oft. Ja, genau, das sagen wir immer wieder. Dann von daher mal schauen. Also Antonelli wird natürlich jetzt extra motiviert sein und hat auch mal wieder, und das ist auch so ein Ding, das wir die letzten Jahre oder oft bei Weltmeisterschaften beobachten konnten, Schadensbegrenzung betrieben. Denn effektiv, ja, wer ist denn jetzt im Rennen vor ihm gelandet? Lando Norris. Und der ist so weit hinten in der WM, das ist erstmal nicht so wichtig. Für Norris ist es natürlich super wichtig, wenn er noch
83 Punkte ist jetzt auch nicht die Welt. Das hat ein Verstappen letztes Jahr überwunden. Er hatte deutlich mehr Rückstand nach der Sommerpause.
Das ist absolut richtig, aber die ärgsten Verfolger, und in dem Fall ist es natürlich Lewis Hamilton, die haben Punkte verloren auf ihn an dem Wochenende, und zwar sowohl im Sprint als auch im Rennen selber. Also da kann er zufrieden sein, aber natürlich Mercedes als Team nicht unbedingt. Wobei, eins muss man noch sagen, da überlasse ich dir jetzt, Dave, das zu kommentieren, aber es gab da ja als Team gerade eine sehr, sehr imposante Szene, was Russell angeht, und das hat mich sehr beeindruckt.
Das war durchaus imposant. Ja, wir haben es ja jetzt angedeutet, ne? Hinten raus unterschiedliche Strategie. Alte Reifen, alte harte Reifen bei Russell, frischere, ach, nicht ganz neue, aber frischere Softreifen bei Antonelli. Und natürlich war das eine Frage der Zeit, bis der Antonelli da formatfüllend im Rückspiegel auftaucht von George Russell. Entsprechend kam dann natürlich am Funk auch die Durchsage, so hey, ihr seid auf unterschiedlichen Strategien unterwegs, bitte Russell macht Platz. Der hat sich zwar erstmal erkundigt, so hey, kämpft der Antonelli denn noch da um den Sieg vorne oder können wir irgendwie kämpfen gegeneinander, aber letztendlich hat er es natürlich eingesehen und auch den großen Teamplayer gegeben. Er hat Antonelli, ohne mit der Wimper zu zucken, vorbeigelassen, wohl wissend natürlich, dass das fürs Team keinen Unterschied macht. P2, P3, egal wer da steht, ist natürlich wichtig. Hätte ja durchaus sein können, dass dann dem Lando Norris die Reifen eingehen oder irgendwas Dummes passiert und dann hätte Antonelli natürlich die besseren Karten gehabt, mit seinen anderen Reifen da anzugreifen. Und jetzt kann man natürlich dann auch entsprechend den Schwenk machen zu Ferrari. Da gab es eine vergleichbare Situation, sage ich mal, und die lief gänzlich anders ab. Sehr zum Unmut von Lewis Hamilton, aber der Reihe nach.
Genau, weil Russell, der hat es natürlich alles andere als gern gemacht, auch wenn er es sich nicht hat anmerken lassen. Und bei Ferrari, da hatten die Scuderia hatte eigentlich die Pace gehabt, ne? Die haben halt, und Fred Vasseur hat es dann auch gesagt, dann nach dem Rennen, die Execution hat nicht gepasst, also die Ausführung. Quali war schon suboptimal, da wäre wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr drin gewesen an einem idealen Tag. Startplätze 5 und 6 für die beiden, langsame Stops und die Abstimmung dann zwischen den Fahrern haben dann im Rennen nur Platz 4 und 5 draus gemacht. Da wäre vielleicht auch mehr gewesen, gerade für Lewis Hamilton. Es gab ja zwischenzeitlich sehr viel Hoffnung für die Scuderia, gerade in Mitte des Rennens. Da hatten sie richtig, richtig Speed und konnten auch mit der Spitze locker mithalten, was die Geschwindigkeit angeht.
Ja, der Speed war da und ich hatte auch Hoffnung tatsächlich. Ja, sie waren ja dann mehr oder weniger im Formationsflug unterwegs, haben dann beide nacheinander den armen Piastri aufgeschnupft. Sehr sehenswert, beide, ja. Und dann ist Charles Leclerc ein bisschen weggekommen. Da dachten alle, ah, okay, der ist der Schnellere der beiden, das sieht man doch. Aber es hat sich schon rausgestellt, kurze Zeit später, dass Lewis Hamilton sehr, sehr gut Reifenmanagement betrieben hat und viel länger fahren konnte als der Leclerc. Und so groß war der zeitliche Abstand dann nämlich nicht, ja. Also sprich im Umkehrschluss, Charles Leclerc ist da ein bisschen, naja, ich sage mal, robust zur Sache gegangen und hat angegriffen, ist voll auf Attacke gefahren, hat da die Reifen ein bisschen zu hart rangenommen. Das hat Hamilton eigentlich besser gemacht, ja, und war dann irgendwann natürlich auch der Schnellere. Die hatten dann das berühmte Reifendelta, ja, nachdem Lewis Hamilton deutlich länger fahren konnte, ist er später in die Box gekommen und hatte dann zu einem späteren Zeitpunkt im Rennen die besseren, frischeren Reifen, ja. Trotzdem hat das Ganze dann auch nicht hingehauen, denn Charles Leclerc sollte dann an die Box kommen. Das war der Call. Er wollte aber erstmal nicht. Da hat übrigens Fred Vasseur auch dann bestätigt, so ja, das war schon in Ordnung, dass er eine Runde länger fährt. Das war ein bisschen verwirrend. Aber Hamilton war ihm da schon im Nacken, ja, und wollte eigentlich vorbei. Er war der Schnellere. Er hat auch im Funk gesagt, kommuniziert und darum gebeten, so hey, ich bin der Schnellere, können wir bitte Positionen tauschen, wir verlieren hier Zeit. Und dann gab es eben diesen Trubel, ja. Leclerc sollte an die Box fahren, hat er nicht gemacht, ist dann noch eine Runde dem Hamilton vor der Nase rumgefahren, weil er seinerseits länger fahren wollte gegen George Russell, weil na, das länger fahren, also Overcut in diesem Zusammenhang, war irgendwie wirkungsvoll am Rennsonntag, ja. Das ging dann für die Ferrari-Box grundsätzlich schon in Ordnung, aber man hat da irgendwie übersehen oder vergessen, dass der Hamilton eigentlich noch schneller hätte fahren können. Auf jeden Fall war Lewis Hamilton dann ziemlich bedient, hat gemeint, nachdem Charles Leclerc dann irgendwie doch an die Box abgebogen ist, hat gemeint, ja, das war großartig, das haben wir super gemacht und großartig Zeit verschwendet oder Zeit verloren hier, ja, so sarkastische Bemerkungen. Der war nicht amused und genau da liegt der Unterschied, ja. Anders als bei Mercedes, wo dieser Platztausch für sehr wenig Diskussionen und null Zeitverlust gesorgt hat, gab es dann bei Ferrari schon wieder ein bisschen, na, eine kleine Clownshow und am Ende des Tages haben sie ein, zwei Sekunden verloren. Fred Vasseur spricht von einer Sekunde. Ich glaube, Hamilton wird es ein bisschen anders sehen. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Ist halt die Frage, was drin gewesen wäre. Im Ziel und kurz vor dem Rennende war ja Lewis Hamilton sehr, sehr eng an George Russell dran. Hätte vielleicht doch noch ein Podium rausspringen können für den Champion, ja. Aber ja, sollte nicht so sein.
Ja, also ich persönlich glaube, Fred Vasseur ist da ein bisschen korrekter sozusagen an der Wahrheit dran. Ich hatte mir, was ich immer machen nach Möglichkeit, mir mal die Abstände für die Runden immer aufgeschrieben zu den Fahrern. Deswegen habe ich auch nicht so wahnsinnig viel Spaß wie andere an den ganzen Rennen, weil ich dann ständig in Excel-Tabellen alles Mögliche
Stress,
reinhacke.
Stress.
Was ich mir auch geschrieben hatte, war in Runde 37 2,7 Sekunden hinter Leclerc und hat dann bis Runde 42 das Ganze um 2 Sekunden auf 0,6 verkürzt. Ja, also 2 Sekunden praktisch, also pro Runde so eine halbe Sekunde ungefähr schneller gewesen. Ja, und er hat dann auch, wir hören ja den Boxenfunk immer ein bisschen später, als er eigentlich dann stattfindet. Also hat er auf jeden Fall eine Runde oder zwei Runden, bevor diese 0,6 Sekunden da waren. Man muss mindestens 0,4 schneller sein übrigens pro Runde, um gut überholen zu können. Hat er schon gesagt, ich bin schneller als Charles und meine Reifen sind besser. Ja, also es war genug Zeit. Leclerc hat da eben so ein bisschen auf bockig gemacht, wollte sich nicht überholen lassen, war ja auch ziemlich sauer am Funk, hat dann irgendwie gemeint so, ja, was ist mit meinem Rennen, was mit mir? Und ja, das hat sicherlich dann zumindest mal Platz 3 gekostet. Hamilton hat ja dann gesagt, wie du schon gesagt hast, ne, mehrere Sekunden hinter Leclerc verloren. Ich glaube nicht, dass es mehrere Sekunden waren, aber Platz 3 wäre durchaus noch drin gewesen. Am Ende haben ja auf Russell nur 0,849 Sekunden gefehlt. Platz 2 wäre vielleicht noch irgendwie möglich gewesen, aber das ist ziemlich spekulativ. Vielleicht mit ein bisschen mehr Geschick und Glück hätte Hamilton dann beim Stop und beim Virtual Safety Car vielleicht die Position vor Antonelli behalten. Aber im Ziel ist dann der Mercedes von Antonelli 5,219 Sekunden vor ihm gewesen. Also das ist alles andere als sicher gewesen. Was aber sicher ist, ist, dass Leclerc zumindest in dem Rennen sich keinen Gefallen getan hat. Vor allem das Goodyear nicht, natürlich auch Lewis Hamilton nicht. Und da würde ich als Fred Vasseur sicherlich mal noch, was auch passiert ist, bestimmt im Debriefing das Ganze aufarbeiten. Er hat ja, also Vasseur, der Teamchef von Ferrari, in den Interviews nach dem Rennen sich sehr, sehr diplomatisch gegeben. Ich glaube, intern wird er resoluter auftreten. Und da wird es wahrscheinlich dann auch nochmal in beide Richtungen natürlich, weil es hätte ja genauso gut auch von Hamilton sein können, nochmal ganz klar die Ansage, wenn es für das Team besser ist, dann sind diese Anweisungen zu befolgen. Hamilton hat sie natürlich in der Vergangenheit auch immer wieder ein bisschen aufgeregt, aber hat tendenziell eigentlich immer Platz gemacht. Ich kann mich nur an eine, ich glaube, es war Miami letztes Jahr oder irgendein letztes Jahr, wo er das nicht wollte. Aber hinten raus hat er dann eigentlich immer Platz gemacht für Leclerc. Sollte besser laufen, Mercedes zeigt es ja. Und ich glaube, vor allem Russell hatte die schwierigere Entscheidung eigentlich zu treffen. Das tat ihm mehr weh als Leclerc auf jeden Fall. Ja. Geht mehr.
Definitiv. Geht mehr, ist halt die Frage, ist jetzt Ärger im Paradies bei Ferrari oder kann Fred Vasseur das einigermaßen besänftigen, da die Wogen? Ich glaube, er kann es. Er ist ein sehr erfahrener Typ, er kennt beide Piloten auch in- und auswendig, kann mit beiden sehr, sehr gut. Aber Fakt ist, das muss besser werden bei Ferrari. Ja, sie müssen da ihre Ergebnisse maximieren. Und ich glaube, ich tendiere schon zu sagen, dass Ferrari da ein paar Punkte verschenkt hat. Ich glaube, Hamilton hätte sehr wahrscheinlich vor Russell noch landen können. Na, wenn er da diese Sekunde eventuell nicht verloren hätte und wenn, und das hängt mit meinem T-Shirt zusammen, zwei andere Kollegen sich da besser benommen hätten, dazu später mehr. Wir blicken aber mal auf andere Protagonisten dieses Rennwochenendes. Wir müssen natürlich über Oscar Piastri sprechen, Sebastian. Was gibt's da zu sagen?
Ja, der ist nach dem Restart an Russell vorbeigegangen und Dritter gewesen und beim Stop hat McLaren dann aber viel Zeit verloren. Russell ist dann wieder durchgerutscht, die Strategie war nicht wirklich top. Er hat Probleme auf den harten Reifen gehabt und beide Ferraris haben ihn überholt. Das hatten wir ja gerade auch thematisiert und laut Piastri hat er selber gesagt, ist ab dem zweiten Stint grundsätzlich die Pace dann auch weg gewesen. McLaren hat nach dem Rennen auch noch nach der Ursache relativ ergebnislos gesucht, ja, die 32 Sekunden Rückstand zu Norris, das ist natürlich extrem, aber ist nicht ein rein fahrerischer Abstand, sondern da gab es, wie jetzt gerade angedeutet, eben auch noch ein paar andere Probleme, Reifen, Setup und so weiter und so fort, aber insgesamt natürlich hätte Piastri deutlich mehr rausholen können und das ist halt jetzt schon mehrfach passiert in den Rennen, dass der Abstand so groß geworden ist. Also da muss ich auf der einen Seite natürlich McLaren fragen, was sie mehr für Piastri tun können. Auf der anderen Seite muss natürlich Piastri sich dann auch selber die Frage stellen, woran es liegt. Stichwort da vielleicht in dem Fall Leclerc dann das Vorbild, der hat ja unendlich Überstunden geschoben, damit er eben dann dieses Problem mit den Bremsen, das er hatte für ein paar Rennen versus Hamilton, in den Griff bekommt. Und er ist ja jetzt grundsätzlich sehr ähnlich schnell wie Hamilton. Aber beide haben halt das Problem, einen Top-Team-Kollegen zu haben. Das ist es halt nicht so leicht mitzuhalten. Platz 6 ist auf jeden Fall nicht eines McLaren würdig, der in dieser Verfassung ist, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt.
Können wir auf jeden Fall, würde ich sagen, abhaken. Zu Piastri ist wahrscheinlich nicht viel mehr zu sagen. Dave, reden wir auf jeden Fall über den Lokalmatador Verstappen, beziehungsweise alles, was wir über Piastri nicht gesagt haben und zu den anderen Fahrern. Natürlich noch viel ausführlicher in
ganz
unseren
genau.
Fahrernoten. Die kommen als nächste Folge. Also Abo lohnt sich definitiv.
Darauf wollte ich hinaus. Darauf
so sieht's
hinaus.
Aus, ja. Und Dave, dann nimm uns ein bisschen mit, was bei Verstappen los war. Allzu viel war es leider nicht.
bitter. Ja, ich meine, wir sprechen hier in der Analyse-Episode über die Highlights des ganzen Rennwochenendes und wir hätten über Max Verstappen natürlich gerne viel weiter vorne und viel prominenter gesprochen, über positive Ergebnisse. Diesmal leider nicht. Na? Bis zum Grand Prix lief es eh schon durchwachsen. Liam Lawson war ihm tatsächlich auf den Fersen, zur Überraschung aller. Also der Abstand war relativ gering. Der Red Bull ging nicht so gut ins Antwort, muss man natürlich schon sagen. Und dann natürlich, wenn es eh schon nicht so gut läuft, dann kommt natürlich auch noch Pech dazu. Und wir haben, Trommelwirbel, einen seltenen Fahrfehler gesehen von Max Verstappen im Rennen direkt am Ende der ersten Runde. Und boah, das hätte auch richtig übel ausgehen können. Ihr habt es ja alle gesehen, fürchterlicher Unfall, ausgangs der Stallkurve, ja, also Eingangs, Start und Ziel. Es war noch feucht, der Regen war ohnehin ein ständiger Gast an diesem Wochenende. Bei jeder Session kam so entweder am Ende oder am Anfang so ein paar Tropfen und die haben schon ein bisschen für Durcheinander gesorgt. Im Falle von Verstappen dann leider wirklich für eine Tragödie. Strecke, wie gesagt, war noch feucht, alle waren ultra vorsichtig, auch Max Verstappen. Und er hat dann selber zugegeben, ich kann einmal zitieren, ich habe gedacht, ich kann beschleunigen, aber es ist offensichtlich noch zu früh gewesen. Was meint er? Es war schon eine trockene Linie zu erkennen in der Kurve und er dachte, er kann jetzt aufs Gas steigen, wie die Piloten vor ihm. Aber was er nicht gesagt hat, was wir aber alle gesehen haben, Max Verstappen war deutlich weiter innen als alle anderen, also deutlich weiter unten, wo natürlich sich schon auch ein bisschen Wasser sammelt, wo dann auch die Fahrbahnmarkierungen sind, so ein kleiner Curb ist da. Und ich vermute mal, mit den Hinterreifen ist er da auf eine feuchte Stelle gekommen, die natürlich deutlich, deutlich weniger Grip hat als die abtrocknende Linie, die er da gesehen hat. Und die linke Hälfte des Autos war natürlich auf der trockenen Linie, die rechte Hälfte nicht. Da, zack, dreht es sich rum und boah, er ist richtig übel in der Mauer gelandet. Das Auto war ziemlicher Schrott. Zum Glück ist Max Verstappen nicht passiert, aber ja, natürlich ist das jetzt nicht der Weg, wie man sich in seinem letzten Heim-Grand Prix präsentieren möchte. Schade, richtig, richtig schade auf jeden Fall für Verstappen und für seine Fans.
Das definitiv. Also das wäre den Fans und Verstappen zu gönnen gewesen. Und für uns als Fans, also wir zwei als eher neutrale Fans, die jetzt nicht die größten Verstappen-Fans sind, aber natürlich ihm da nichts Schlechtes gönnen, im
aber
Gegenteil.
Aber die zweitgrößten.
Die zweitgrößten. Worauf ich aber hinaus will, ist, mich jetzt mega interessiert, wie das Rennen verlaufen wäre, Lawson versus Verstappen. Denn Lawson hat eine mega Leistung abgeliefert. Der war in der Quali super nah dran.
Und
Lawson. Genau,
und Lawson, wer hat das zuletzt geschafft?
Ja, halt Haja ab und zu mal, aber Haja ist halt ein relativer Youngster und Lawson ist jetzt schon gefestigter, würde ich sagen. Und ich glaube, also ich hätte mir vorstellen können, dass Lawson da im Rennen die paar Prozentpunkte mehr irgendwie vielleicht schon gehabt hätte. Er schien sich ja wirklich gut zurechtzufinden mit dem Red Bull. Das war ja so die größte Frage, dass er gut fahren kann. Das haben ja unsere Zwischensaison Halbzeit-Fazit sozusagen, verlinke ich euch mal hier, wenn ich es nicht vergesse hoffentlich, auch schon gezeigt. Der ist extrem weit oben in unseren Top 10 tatsächlich gelandet. Hätte ich selber nicht damit gerechnet. Und deswegen wäre das super spannend gewesen. Er ist ja, wenn er Glück hat, ja, und Haja Pech, ist er noch ein Monster dabei. Das würde mich dann tatsächlich interessieren. Und schauen wir mal. Also wäre natürlich spannend, ob Verstappen jetzt weiter so unantastbar ist oder ob er vielleicht dann doch so ein bisschen mehr menschelt, als es jetzt dieser eine Fehler vielleicht dann vermuten lässt, sondern ob die anderen Fahrer, wenn sie einfach einen fahrbareren Red Bull haben, was ja die letzten Jahre immer so das Problem war, wenn sie das haben, dass sie da auch näher an Verstappen dran sein können. Aber alle Spekulationen, wenn wir Glück haben, als Fans, dann wissen wir nach Monza vielleicht ein bisschen mehr, aber auch das ist eine vergleichsweise kurze Momentaufnahme. Es sind auf jeden Fall spannende Fragen, die man stellen kann. Laurent Mekki ist der Teamchef von Red Bull und wir alle natürlich sind erleichtert gewesen, dass Verstappen unverletzt geblieben ist. Dave hat es ja schon angedeutet, für die, die es nicht wissen, gerade in Kurven, wenn das Auto wieder auf die Strecke zurückprallt und es ist bei so Steilkurven, die haben ja in den allermeisten Fällen keine Auslaufzonen. Es gibt ja diese neue Strecke in Saudi-Arabien, die gebaut wird, Jeddah, die hat ja so eine über 30 Meter über dem Boden Kurve, die da so ein bisschen in der Luft schwebt. Da gibt es eine lange Auslaufzone, muss auch sein, weil wenn da jemand rausfliegt, ist vorbei. Das wäre natürlich hier auch gut gewesen, ist aber natürlich zugunsten der Tribünen nah an den Fans und so weiter und so fort anders gelöst. Ist natürlich cool für die Fans, ist aber natürlich hochgefährlich, weil wenn das Auto zurück auf die Strecke kommt und Verstappen mal relativ weit vorne im Feld, dann kann es einen sogenannten T-Bone-Crash geben. Das heißt, das Auto steht quer zur Strecke und die Verstappen hat Glück gehabt, wenn dann jemand geradeaus reinfährt. Das ist natürlich eine der verletzlichsten Stellen von einem Formel-1-Auto, die Seite. Und da kann es wirklich bitter ausgehen. Ja. In der Vergangenheit haben es manche nicht gepackt sozusagen. Ne?
Ja,
Die
ja.
sind dann nicht mehr aus dem Auto ausgestiegen. Verstappen zum
Ja.
Glück, alles gut gewesen. Bortoleto hat sich ja auch gedreht. Der
Ich wollte gerade sagen, ne,
konnte
wenn wir
sogar
schon
komplett
dabei sind,
weiterfahren.
der
Und
Gabi
da
Bortoleto hatte fast noch mehr Glück.
war es knapper, weil der Hulk, kommen wir gleich auch noch dazu, eben wirklich fast reingefahren ist. Und das sah so krank aus in der Wiederholung, weil da ist dann der Rauch von den Reifen zu sehen gewesen und plötzlich taucht aus dem Rauch aus der Sicht vom Hulk plötzlich der Teamkollege auf. Wäre natürlich tragischer nicht mehr gewesen, ne, wenn das wirklich
Na,
gekracht hätte. Also
na.
ja, aber ja, wir sind bei Red Bull und oh, Mackies, der Teamchef, hat gesagt, Red Bull hat im Vergleich zum Rennen vor der Sommerpause einen Schritt zurückgemacht. Das kann man auch in der Quali sehen. Platz 7 Qualifying, Lawson dann Platz 8 von den drei Top-Teams auf jeden Fall, von den vier Top-Teams auf jeden Fall das Schlechteste und die drei anderen Top-Teams deutlich außer Reichweite gewesen. Irgendwas noch zu sagen, Dave? Weil sonst würden wir weitermachen mit den Ersatzfahrern, über die wir schon ein bisschen
Ja,
gesprochen haben.
ich wollte gerade sagen, wir haben ja über Liam Lawson schon gesprochen, dann lass uns da direkt weiterleiten zu Liam Lawson und Yuki
Tsunoda.
Tsunoda und zu Tsunoda. Sehr gut, ja. Isa Kadja, ihr habt es ja mitbekommen, hat verletzt gefehlt. Er hat sich am Handgelenk irgendwie wehgetan
Beim
und konnte nicht
Boxtraining.
fahren. Boxtraining, ja?
Ja.
Ah, okay. Siehst du, das weiß ich tatsächlich gar
Weiß
nicht.
nicht, ob das so schlau ist als Formel 1 fahren, aber gut.
Er wird es wahrscheinlich in Zukunft jetzt auch überdenken, ja. Nicht schlecht. Ah, okay, Boxtraining. Ah, sehr gut. Ah, der arme Hund. Na, dann hoffen wir mal, dass es bis Monza wieder einigermaßen verheilt ist und Isa Kadja dort fahren kann. Oder auch nicht, denn Liam Lawson, wir haben es schon gesagt, hat eine hervorragende Figur gemacht. Wir hatten ja spekuliert, ob er sich da spontan im na, Red Bull-Gefüge zurechtfinden kann. Das Auto ist ja ein anderes, die Ansprechpartner sind andere, aber mein lieber Kukuczynski, der Liam Lawson hat richtig abgeliefert, ja. Eine Zehntel im Qualifying-Rückstand nur auf Verstappen, wir haben es ja schon gesagt. Und nachdem Verstappen dann rausgeflogen ist, war er die einzige Speerspitze der Red Bulls und hat ein relativ entspanntes Rennen gefahren. Er war so ein bisschen im Nirgendwo unterwegs. Nach vorne hat die Pace dann natürlich nicht gereicht. Was nicht zuletzt am Auto liegt, muss man natürlich fairerweise schon sagen. Die
50 Sekunden hinter
Aussagen,
Piastri gewesen und
ja.
80 hinter dem Norris. Also das zeigt schon, selbst ein Verstappen hätte, wäre wahrscheinlich näher dran gewesen, denke ich mal, aber halt
Aber auch
vor
nicht
Piastri
viel.
wahrscheinlich nicht mehr. Ja.
Na, du hast ja gerade eben Lauren Mekkis zitiert, er hat schon gesagt, dass sie haben da einen Rückschritt gemacht und das wurde im Qualifying deutlich, das wäre im Rennen sicher auch deutlich geworden. Selbst Verstappen hätte da wahrscheinlich nichts gerissen. Realistisch gesehen wäre wahrscheinlich Verstappen auf 7 angekommen und Lawson dann dahinter auf 8 irgendwie. Ja, lirum larum, aber wie es gelaufen ist, hat Liam Lawson dann eben P7 geholt. Hat sich fast nicht zu Schulden kommen lassen. Eine Strafe hat er kassiert. Da gab es Probleme bei unter Gelb. Ja. Er war aber nicht der Einzige. Es war, glaube ich, generell so ein kleines systemisches Problem an diesem Wochenende. Es fielen da einige Piloten diesen gelben Flaggen zum Opfer oder eben dem Prozedere, ja, nach eben dem Unfall von Max Verstappen. Das kann man ja auch noch erwähnen. Wen hat es dann nochmal erwischt? Lindblad, glaube ich, war einer von denen und
Definitiv Lindblad,
Colapinto,
ja.
oder?
Ja.
Lindblad und Colapinto waren, glaube ich, die zwei, die dann die 10 Sekunden
Bortoleto war auch noch mal
Stop and Go?
kurz
Nee,
wegen.
Durchfahrtsstrafe haben sie bekommen.
Einer hat eine Durchfahrtsstrafe auf jeden Fall gekriegt und Bortoleto wurde noch untersucht. Da weiß ich gerade gar nicht auswendig, ob da nach dem Rennen noch was gekommen ist. Aber das war wegen den roten Lichtern dann in der Boxengasse. Das war aber auch ein bisschen strange alles. Ich glaube, da ist da nichts mehr gekommen. Schreibt gerne was anderes in die Kommentare, wenn ich mich irre. Ja,
Ja.
so war es
Wie
aber.
lief's denn, bei Yuki Tsunoda, Sebastian? Erzähl mal. Liam Lawson, tipptopp, haben wir jetzt geklärt. Mehr klären wir natürlich in den Fahrernoten, die ihr nicht verpassen dürft. Da werden wir da noch ein bisschen genauer drauf schauen und natürlich seine Leistung bewerten, wie die Leistung aller anderen 21.
Auf jeden Fall. Und bei Tsunoda, da ist es für mich fast ein bisschen überraschend gewesen, wie gut der zurechtgekommen ist. Denn
Absolut.
dass der mithalten kann, das ist für mich eigentlich außer Frage. Der ist ein guter Fahrer. Frage war, wie schnell er sich mit dem Auto zurechtfindet. Und man darf nicht vergessen, der ist ja jetzt zum ersten Mal in einem Rennwochenende gesessen, in einem Auto der neuen Regel-Ära. Ja, also für den ist es praktisch schon ein bisschen gewesen wie Melbourne für alle anderen und ist tatsächlich dann in der Quali noch zwei Plätze hinter Lindblad gewesen, auf Platz 12 im Rennen dann als 11. vor ihm angekommen. Hatte eine Drei-Stop-Strategie, ein kleiner Ausrutscher, die haben ihm dann vielleicht dann auch einen Punkt gekostet. Lindblad hatte natürlich aber seine eigenen Probleme. Der hatte eine frühe Drive-Through-Penalty wegen Gelb gehabt. Da hat er, ich
Siehst du?
glaube, Lawson überholt während einer frühen Gelbphase. Und zwar, ja, das war sehr, sehr knapp, aber man kann es nachvollziehen, war natürlich trotzdem heavy. Deswegen ist es nur bedingt vergleichbar, aber Tsunoda hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Lawson kann man auch festhalten, ist dann definitiv insgesamt der Stärkere an dem Wochenende der beiden gewesen. Aber auf jeden Fall zeigt es, wie hoch die Leistungsdichte auch bei Red Bull ist, ist ein Nebeneffekt der Tatsache, dass eben so krass ausgesiebt wird und dass sie so ein gutes Nachwuchsprogramm haben und mit Tsunoda ja einen, der ist aus dem eigenen Nachwuchsprogramm gekommen und hat ja jetzt sehr lange auch die letzten Jahre in der Formel 1 Erfahrung sammeln können und ist auf Abruf gewesen und hat direkt auch abgeliefert. Also sehr, sehr gut. Dave, irgendwas noch zu sagen oder machen wir ein bisschen weiter jetzt zum Schluss noch mit Sainz Hülkenberg?
Nur ein Training für Yuki Tsunoda, das darf man auch nicht unterschlagen. Mhm. Ja, Sprintwochenende, nur ein freies Training, um sich überhaupt an alles zu gewöhnen. Wechselnde Bedingungen ständig, Wind hier, Regen da. Also sehr, sehr gute Leistung. Ich weiß noch nicht genau, wie wir ihn da bewerten, aber ihr werdet es erfahren in der nächsten Episode. Ich war wirklich sehr angetan und auch viele Experten haben da danach gesagt, er hat sich definitiv gut präsentiert, rehabilitiert ein Stück weit und sich auch empfohlen für die ein oder andere Rennserie. Er ist ja bei den Indy Castle bei einem Gespräch, der Yuki Tsunoda.
Stimmt, ja.
Gucken wir mal, was da abgeht.
Oder Haas heißt es ja vielleicht. Daran glaube ich persönlich nicht so wirklich, aber kann alles passieren und er wäre sicherlich ein guter Nachfolger für Ocon. Aber schauen wir mal. Also,
schauen wir mal.
Dann kommen wir hinten. Mal. Genau, noch zu den Randnotizen, aber das war ja nicht so wirklich eine Randnotiz. Ja. Sprechen wir über Sainz, oder?
Ach ja, keine Randnotiz. Es war das unnötigste Manöver aller Zeiten, glaube ich. Also die Kollegen hier, Williams, ja, make Williams great again, sind wir immer dafür.
Aber nicht so.
Aber nicht so, nee. Beide Piloten haben ihre Vertragsverlängerung bekannt gegeben in der Woche vor Sandford. Das war aber auch schon die beste Nachricht. Und kurz vor dem Ende des Rennens, und da schließt sich dann der Kreis, das war einer der Gründe, warum Lewis Hamilton dann nicht mehr so richtig angreifen konnte Richtung Podium, ja, warum George Russell da noch auf dem Podium geblieben ist. Carlos Sainz hat in einem fragwürdigen Manöver versucht, seinen Teamkollegen zu überholen. Das ist schiefgegangen. Sainz hat sich verbremst, hat den Albon da wirklich rausgenommen. Mehr oder weniger ist ihm in den Seitenkasten gefahren. Albon musste aufgeben. Sainz hat zu aller unnötigen Vollendung dann auch noch eine Strafe kassiert für diesen Unfall. Und ich frage mich, was das sollte. Ja? Die hatten nur noch Perez hinter sich, ja. Sie waren also letztendlich dann ganz am Ende des Feldes. Es ging letztendlich um gar nichts. Sie hätten noch 3-4 Runden zu fahren gehabt. Bringt doch bitte die Autos heil ins Ziel, Leute. Es ist doch egal, wer da irgendwie 14., 15. wird. Kann ich wirklich schwer nachvollziehen, was Carlos Sainz da geritten hat, sowas zu probieren. Normalerweise geht es auch nicht schief natürlich, ne? Aber wenn es dann schief geht, dann sieht es extra dumm aus. Unfälle unter Teamkollegen sind natürlich immer extrem ungünstig. Das kostet einen Haufen Geld, ja. Er hat da Schrott produziert. Am Ergebnis hat es nicht viel geändert, ja. Um Punkte ging es ja auch.
Kostet natürlich Geld, ne?
Also, ja, eben, sage ich ja. Also im Sinne des Cost-Caps ist es halt dumm, ne? Wenn man jetzt neue Teile produzieren muss, weil, ne, so ein Manöver dann schief geht, sehr, sehr ungünstig. Ich glaube, da haben sie sich keinen Gefallen getan und auch da wird das ein oder andere ernste Wörtchen auf jeden Fall gesprochen werden müssen hinter den Kulissen. James Wouts hat da alle Hände voll zu tun. Ich glaube, er hat ohnehin schon viele, viele andere Sorgen. Da braucht er eigentlich nicht noch sowas.
Nee, aber was wir natürlich mit offenen Armen empfangen, ist Nico Hülkenbergs Erfolg. Aus deutscher Sicht natürlich richtig top. Der ist ja, haben wir vorhin schon angedeutet, ne, fast mit Bortoleto zusammengestoßen, der da sich ähnlich wie Verstappen gedreht hat, auch zu weit innen gefahren ist und das wäre natürlich der Mega-GAU für Audi gewesen und im schlimmsten Fall dann halt auch noch ein tragischer Unfall für die Formel 1, aber zum Glück ist es nicht so gekommen, Bortoleto konnte weitermachen, hat dann auch ein wirklich solides Rennen abgeliefert und vor allem Nico Hülkenberg hat ein mehr als solides Rennen abgeliefert, von Platz 13, von dem er gestartet ist, Quali war wieder nicht so toll, da war Bortoleto besser und auf Platz 8 dann aber zu Best of the Rest gekämpft und das ist ein fettes Ausrufezeichen, da hat er auch wirklich teilweise ganz spektakuläre Überholmanöver gesetzt.
Ich wollte gerade sagen, können wir bitte mal über diesen 4-5-6 Kampf reden zwischen Runde 25
der
und Runde 30?
Der war legendär, der Alter. War legendär. Also das war ja, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenbekomme, Tsunoda, Gasly,
Lindblad
und eben Hülkenberg.
Ich glaube, ja, Tsunoda hast du schon gesagt, genau, Hülkenberg war drin.
Ja.
Ja, also die vier auf jeden Fall. Ich glaube, da war davor, dahinter noch der ein oder andere. Also
ich habe es mir auch extra aufgeschrieben, müsste jetzt aber mal
dann schau doch mal.
aber der war wirklich ein Genuss. Also das, wenn es nicht generell so abgegangen wäre in dem Grand Prix, wäre da also das wäre das Tüpfelchen auf dem i gewesen, vor allem wenn dann auch noch ein bisschen mehr Überholmöglichkeiten gegeben werden bei Sandford. Das ist also das, was ich bei der Strecke halt ein bisschen schade finde. Früher war das natürlich nicht so schlimm, wie die Autos noch kleiner waren. Es sind ja jetzt auch kleiner als die letzten paar Jahre, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit den 90ern und Anfang der 2000er. Es waren übrigens, also wir haben ja auch geschrieben, Lindbergh, Gasly, Hülkenberg, Tsunoda, Bortoleto. Also der Bortoleto ist ja dann von hinten gekommen
und konnte
dann
auch gut. Genau, der kam noch angerauscht, ja.
Und was man nicht vergessen darf, die wurden ja teilweise dann auch vor Carlos Sainz, da ist er wieder, ohne Ende aufgehalten. Der hat ja so ein bisschen den Prellbock gespielt, weil Albon weiter vor ihm ist. Also ein bisschen auch zur Ehrenrettung von Sainz. Der macht da ja dann auch öfters mal in den Teamplayer, auch wenn das Manöver ganz am Schluss gegen Albon natürlich totaler Quatsch war. Aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall eins der Highlights des Rennens. Und auch da wieder, ne, ich sag's immer wieder gerne, Formel 1 kann man auch genießen oder vor allem erst richtig dann genießen, wenn man sich nicht nur ganz vorne auf die WM konzentriert, sondern auch mal schaut, was sie da hinten leisten. Auch da wieder werden wir auf jeden Fall ausgiebig würdigen in den Fahrerwertungen. Auf jeden Fall Hülkenberg wahrscheinlich 1 plus mit Stern, beziehungsweise 9 oder 10 Punkte bei den Fahrerwertungen. Werden wir mal schauen.
Schauen wir mal.
Wir reden aber noch über den anderen Helden des Wochenendes. Auch der so ein bisschen unterm Radar. Für die Kenner natürlich nicht, denn Fernando Alonso, Dave, über den muss man zum Abschluss auf jeden Fall noch ein paar Worte verlieren.
Da müssen wir auf jeden Fall noch kurz erwähnen. Von P18 im Qualifying auf P9 ist er gefahren. Im Aston Martin aus eigener Kraft. Ja, er hat eine ganz andere Strategie gewählt als alle anderen. Hat es, mal wieder meisterhaft gemacht. Das Wochenende und im Sinne der Fahrernoten, wir bewerten immer das ganze Wochenende, da haben wir an dem Sprintwochenende natürlich viele, viele Datenpunkte, die wir da heranziehen können. Es hat nicht gut angefangen für Alonso, ja, da war der Mechanismus am Heckflügel gestockt, der war komplett letzter im Sprint-Qualifying noch und alle haben schon gedacht, oje, war das Upgrade doch nicht so gut, sondern sie haben sich aber wirklich, auch Stroll natürlich dann im Laufe des Wochenendes gut entwickelt. Stroll ist dann im Grand Prix ausgefallen, aber Alonso hat es tadellos umgesetzt und persönliche Töne hat er dann auch angeschlagen. Er hat gemeint, auch am Funk schon, ne, so danke für alles und ich weiß, ihr bleibt dran, ne, wir arbeiten alle hart, dass wir noch weiter nach vorne kommen. Sinngemäß waren dann die Aussagen und das aus dem Mund von Alonso, das ist schon beinahe ein Ritterschlag. Also es geht voran bei Aston Martin und Alonso hat es schon umgesetzt. Die neue Ausbaustufe des Honda hat sich auf jeden Fall halbwegs bewährt. Soweit mir bekannt ist, haben sie da noch nicht die ganze Leistung freigegeben, die im Upgrade drinsteckt. Nur rund 15 von ungefähr 30 PS, die der Honda eigentlich bringt. Sie wollen sich langsam rantasten und keine Schäden riskieren. Bin mir aber sicher, fürs nächste Rennen in Monza werden sie alle PS brauchen, die sie da im Motor haben. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wie gesagt, zu Alonso, zu Hülkenberg und zu allen anderen deutlich, deutlich mehr, inklusive unserer Fahrereinschätzungen, Fahrernoten dann eben in der entsprechenden Episode, wahrscheinlich morgen.
So sieht's aus und dann würde ich sagen, schreibt uns gerne eure Meinung rein in die Kommentare, was euer Highlight war, was für euch besonders bitter war. Ich kann mir vorstellen, die Verstappen-Fans, denen hat das Wochenende gar nicht gefallen, aber bin mir sicher, ihr habt beim nächsten Rennen mehr zu lachen, hoffentlich. Vielleicht bringt der Red Bull auch ein cooles Upgrade, bei Ferrari wird es auf jeden Fall so ausschauen. Die hatten ja auch dieses Wochenende ein Upgrade gebracht, also es ist diese Saison sowieso so, dass da ständig irgendwas kommt, genau, also da werden wir uns auf jeden Fall drauf freuen können. Ist ein bisschen hin, aber wie gesagt, Fahrernoten kommen ja noch von uns und dann noch das ein oder andere Video versprochen. Und dementsprechend Abo dalassen, falls ihr es nicht gemacht habt. Daumen hoch auf jeden Fall für das Video. Es hilft uns sehr, sehr. Wir sind immer noch auf der Mission, vielleicht die 5000 Abos dieses Jahr noch klar zu machen. Helft uns, dann können wir euch mehr, bessere und natürlich viel mehr Videos bringen. In dem Sinn, wir sehen uns da und natürlich in den Kommentaren. Genau, ciao.
Arrivederci, bis dann, ciao.